Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zur Montagsausgabe von Anpfiff 15:30. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes, entspanntes Wochenende und einen guten Start in die Woche. Ob Sören und Fabi auch einen guten Start in die Woche gehabt haben, können wir sie jetzt gleich direkt mal fragen. Jungs, der ganz normale Wahnsinn zu Wochenbeginn.
Absolut. Und ich freue mich, euch zu hören. Willkommene Ablenkung im Alltagsstress. Schön, wieder dabei zu sein.
Ja, ebenfalls auch bei mir. Also ich bin absolut wohlauf. Der gut gelaunte Part unserer Dreierrunde heute, so wie ich im Vorgespräch mitbekommen habe. Von daher kann ich es kaum erwarten, dass wir endlich loslegen.
Boah, mit so viel Euphorie ausgestattet der Fabi heute. Hervorragend.
Ja, und das an dem Montag, ne?
Ja, also vorbildlich. Also da ist bei manchen schon die Energie wieder vorüber eigentlich, ne?
Das war das, was mir KI vorgegeben hat, was ich heute erzählen soll.
Ah, okay.
Nein, Spaß.
Ja, komm Fabi, wir hatten ja auch noch zusammen am Wochenende einen kleinen Ausflug. Da können wir ja auch nochmal kurz drauf zurückschauen. Wir beide hatten mal wieder das Vergnügen, waren mal wieder im Stadion. Und ich glaube, wir können festhalten, wir haben den zukünftigen ersten Aufsteiger aus der zweiten Liga gesehen.
Oh, ja.
So weit gehen?
Ja, wenn man natürlich die Ergebnisse der Verfolger bzw. der Mannschaften in Betracht zieht vom Wochenende, dann, wenn eine gewisse Konstanz letztendlich dann jetzt in den nächsten Spielen auch noch vorhanden ist, dann tendenziell würde ich sagen, stehen die Chancen für St. Pauli nicht so schlecht, tatsächlich als einer der beiden Mannschaften zumindest direkt in die erste Liga hochzugehen. Und wie so oft in der zweiten Liga gab es dann natürlich die Verfolger, die entsprechend natürlich auch gepatzt haben. Ich glaube, so darf man es dann auch nennen. Und so langsam wird auch der Abstand zum dritten, vierten Punkt für Punkt größer.
Das stimmt.
So würde ich es zumindest behaupten.
Genau. Ein Verein sorgt wie jährlich zu Rückrundenbeginn immer wieder für Kopfschütteln. Auch wieder ein munteres Spiel gewesen. Du hast das HSV-Spiel angesprochen. Ja, Sören, und im Tabellenkeller der zweiten Liga können wir ja auch mal kurz drauf eingehen. Ähnlich spannend wie in der ersten Liga.
Ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Auch Vereine dabei, wie eben Schalke, punktgleich mit dem Tabellen 16. Es geht heiß her. Ich glaube, die sich am meisten freuen können, sind, glaube ich, die Roten Teufel, die einen wichtigen Sieg gefeiert haben mit Dimitros Gramotzis. Aber klar, Schalke ist, glaube ich, das Thema, wenn man in den Keller guckt. Ich habe im Moment wirklich keine Hoffnung. Es ist ein Trauerspiel, glaube ich, was im Moment im Ruhrpott los ist auf Schalke.
Ja, es ist brandgefährlich, würde ich sagen, weil du hast tatsächlich relativ viele Mannschaften, die zum einen in der Verlosung sind, allerdings auch, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, aber teilweise sogar bis zur Hertha, glaube ich, Platz 10 sind es auch in Anführungszeichen nur 6 Punkte. Ja, jetzt kann man natürlich argumentieren, die Mannschaften dahinter müssen dann auch erstmal zweimal hintereinander gewinnen. Trotzdem sind es noch 15 Spiele. Also es ist noch die eine oder andere Mannschaft definitiv auch hinten mit drin, beziehungsweise mittendrin, statt nur dabei, wenn es um den Abstieg geht. Und was man aber tatsächlich auch sagen muss und oder zumindest was ich sagen kann, ist, mir tut schon auch leid für den Verein und auch für die ganze Stadt, wenn man sieht, wie Schalke da jetzt hinten drin in der zweiten Liga wirklich ums Überleben kämpft, weil ich glaube, da sind wir uns auch alle drei einig, ein Abstieg wäre, ja, glaube ich, ein absolutes Desaster für den Verein und dann würden wir wahrscheinlich ganz lange Zeit, glaube ich, ja, in der zweiten Liga, aber auch vor allem in der ersten Bundesliga, darauf warten, bis so ein Verein wieder zurückkommt, wenn er überhaupt dann wieder zurückkommt. Das wäre dann das Nächste.
Ja, so langsam sollte man mal gucken, dass man da die Kurve kriegt, aber das ist ja schon seit einigen Wochen der Wunsch der Schalker. Ne? Von daher jede Woche auf ein neues, unvorhersehbar, untippbar die zweite Liga momentan oder immer noch. Ja, schauen wir mal, wie die nächsten Wochen so weitergehen. So, 19. Spieltag, Freitagabend, Topspiel, Eintracht Frankfurt und Mainz 05, die Mainzer, die ja auch ziemlich weit hinten drin stehen im Tabellenkeller. Am Ende feiert die Eintracht einen glücklichen 1-0 Heimerfolg. Es war kein schöner Sieg. Unterm Strich zählen die 3 Punkte. Die Frankfurter jetzt aus den ersten 3 Spielen in diesem Jahr 7 Punkte geholt von 9 möglichen. Sind jetzt gegen die Mainzer seit 8 Spielen ungeschlagen. Dino Topmöller hat es hinterher angesprochen, wie der Sieg zustande gekommen ist. Da gibt es diese Woche einiges aufzuarbeiten. Am Ende 3 Punkte war das Wichtigste. Aber die Frankfurter Fabi Sören ist momentan wieder so in seiner Phase wie am Anfang der Saison, wo man nicht wusste, für was sie wirklich stehen. Defensiv standen sie jetzt auch bei dem Spiel wieder ziemlich sicher, wenig zugelassen. Die Mainzer aber auch sehr, sehr harmlos, nur mit einigen Flanken. Ja, und nach vorne hin half dann ein seltenes Kopfballtor von Mario Götze.
Ja, also ich glaube, grob kann man sagen, dass die Eintracht zumindest aus meiner Sicht klar auf Champions League-Kurs ist. Klar, es war erwartbar, glaube ich, dass es ein sehr, sehr schweres Spiel gegen Mainz wird. Derby, es sind immer besondere Duelle, aber wenn man das, glaube ich, 90 Minuten runterbricht, war die Eintracht die spielbestimmende Mannschaft. Erste Halbzeit, glaube ich, sind wir uns auch einig, hatte die Eintracht mehr vom Spiel, ohne Chance rauszuspielen. Zweite Halbzeit fand ich schon, dass sich daran nicht viel geändert hat. Bei Mainz sieht man einfach, wie wenig Qualität sie im offensiven Bereich haben, dass sie sich kaum Chancen herausspielen, und die Eintracht hat eben dieses eine Tor mehr geschossen und geht für mich völlig verdient als Sieger vom Platz. Hm.
So, du hast angesprochen, Fabi, die Mainzer keine klare Torschance, auch jetzt nach 19 Spieltagen erst 14 Tore geschossen, und Jan Sievers sagt es hinterher auch, wir waren die schlechtere Mannschaft von 2 Mannschaften, die nicht gut gespielt haben, haben nicht das Quäntchen Glück gehabt, auch mal einen dreckigen Sieg zu holen, und jetzt haben die Mainzer nur 1 Spiel in der Hinterhand, das Nachholspiel gegen Union. Aber der Abstand auf den Relegationsplatz und Platz 15, es wird immer enger.
Wow, also ich weiß nicht, ob es euer Anstand ist, das nicht so auszusprechen, wie es nämlich war, weil das war wirklich scheiße am Freitagabend. Das war.
Ist das schon der Folgetitel? Für die Folge. Scheiß am Freitag.
Ja, tut mir wirklich leid, dass ich das so sage, aber das war wirklich, das wahrscheinlich, würde ich fast behaupten, schlechteste Spiel der ganzen Bundesliga-Saison. Vom Niveau her, vom Unterhaltungswert des Spiels. Das war wirklich ganz, ganz schlecht, wirklich auch von beiden Mannschaften. Ich glaube, am Ende können die Frankfurter am meisten natürlich aufgrund des Ergebnisses, was mit dem Spiel anfangen, die 3 Punkte mitgenommen, aber auch deren Leistung, die muss man schon auch in Frage stellen in einem Heimspiel gegen einen angenockten Gegner, letztendlich auch vom Tabellenende so aufzutreten, wo du vielleicht auch mit Wohlwollen vielleicht den Ticken besser warst als die Mainzer. Lichtblick Mario Götze, tatsächlich für ihn persönlich hat es mich gefreut, dass er mal wirklich ein Stück weit das Highlight war, glaube ich auch meines Erachtens bester Mann am Platz, und im Gegenzug die Mainzer. Ja, also wie gesagt, für einen kurzen Moment vor ein paar Wochen dachte ich nach dem Trainerwechsel tatsächlich, dass es vielleicht so eine Art Aufschwung gibt. Und was mir immer auffällt, und das wäre vielleicht auch die Frage an euch beide, wenn du so eine Mannschaft siehst, wie jetzt Mainz, Köln mal ausgeklammert, werden wir ja gleich nochmal drüber sprechen, aber da sind mir die Darmstädter einfach lieber, wenn ich die beispielsweise spielen sehe. Ist ja wirklich so, weil ich da immer so das Gefühl habe, okay, die Mannschaft lebt, da könnte vielleicht was passieren an dem richtigen oder an dem richtigen Tag, dass dann eben vielleicht auch mal der Bock umgestoßen wird, aber dann siehst du so eine Mainzer Mannschaft, nicht zielstrebig nach vorne, kein Spielfluss, keine Ideen, keine Kreativität. Du bist selbst an so einem Abend gegen eine in Anführungszeichen schlechte Frankfurter Mannschaft nicht in der Lage, wirklich Akzente nach vorne zu setzen. Ja, dann zähle ich 1-1 zusammen oder mache eine Milchbubenrechnung draus und schließe dann folgere letztendlich daraus, dass die Mainzer dann halt so leider auch absteigen werden. So, jetzt bin ich fertig mit meinem Monolog. Danke fürs Zuhören.
Ja, wobei die Die Mainzer haben uns ja die letzten Jahre oft genug schon das ein oder andere Spektakelspiel geliefert. Ne? Also immer mit diesem schönen, schnellen Umschaltfußballspiel, sei es Lee, Burkhardt, Onisivo. Die haben ja auch ihre Spiele gehabt, wo sie mal drei, vier Tore gemacht haben. Ne? Aber da zieht sich schon die komplette Saison. Vorne will kein Ball rein. Dann haben sie am Anfang der Saison wirklich viel Verletzungspech gehabt. Ein Ajorg, der Ende der letzten Saison noch, ja, der ein Faustpfand war, dieses Jahr noch überhaupt nicht angekommen. Ja, und so versandet jeder Angriff mehr oder weniger, ja, im Niemandsland der Abwehr der Frankfurter. Ja, kein wirklich gefährlicher Torschuss aufs Tor von Kevin Trapp. Ja, aber wie man so hört, scheint es zumindest auch weiterhin in der Mannschaft zu stimmen. Ja, das sind ja so schon die ersten Durchhalteparolen. Ich weiß es nicht.
Naja, die Sache ist natürlich schon auch für mich, wenn man sich dann halt den Blick auf die Tabelle. Jetzt hast du natürlich ein Nachholspiel. Ich meine, jetzt könnten sie uns natürlich ein Stück weit für, oder zumindest mich, für die scharfen Worte bestrafen, indem sie einfach Union schlagen. Aber jetzt mal angenommen, im Worst Case, auch das geht schief, dann hast du eine richtig dicke, ja, wie sagt man, Lücke letztendlich bis zum rettenden Ufer. Dann sind es nämlich 9 Punkte. Und dann ist vorübergehend zumindest wahrscheinlich ja, das große Ziel den Relegationsplatz. Und auch hier kann ich nochmal sagen, mit solchen Auftritten bin ich mir nicht sicher, ob du zwangsläufig automatisch ja, in der Favoritenrolle bist, egal gegen wen du aus der zweiten Liga spielst. Auch wenn, wie vorhin angesprochen, da auch nicht alles rosa-rot ist, aber durch bist du dann auch noch nicht. Und das ist ein ganz gefährliches Spiel und im Moment fehlt mir einfach die Fantasie bei allen drei Mannschaften, die da unten drin stehen, wie da wirklich eine kleine Serie gestartet wird, um letztendlich wieder aufzuschließen zu den anderen Mannschaften.
So, was ist deine Fantasie bezüglich der drei da unten?
Ja, ich würde mich da anschließen. Also wenn man das klar von Punkten her ist man irgendwie immer noch so ein bisschen zumindest in Reichweite oder das mittendrin. Aber ich glaube auch, dass das ein ganz, ganz schwerer Weg wird, gerade auch für Darmstadt, Mainz. Ich glaube, das ist nur Platz 16, worum es geht. Und direkter Klassenhalt sehe ich da für alle drei Teams nicht unbedingt noch in Reichweite.
Ja, vor allem, wenn man jetzt mal bedenkt, es ist eigentlich erst der 19. Spieltag und wir sind schon seit Wochen, wissen wir nicht so wirklich, wann da mal der Bock umgestoßen werden soll oder wann mal die Serie gestartet werden soll von zwei, drei, ja, Siegen am Stück. Ne? Und die anderen davor punkten natürlich jetzt auch in, ja, relativ konstant. Ja, das einzig Gute, da können wir ja dann direkt den Step zum nächsten Spiel machen. Die mit hinten drin stehen, punkten
Mach
auch
mal.
nicht wirklich, ne?
Wohin gehen wir jetzt?
Ich würde
Du
vorschlagen,
musst schon eine
Fabi.
Ansage machen, sonst weiß ich nicht, worüber wir jetzt
Du
sprechen.
wirst schon kribbelig, ja?
Oh, ja.
Ja. Ich würde sagen, wir machen mit dem Spiel weiter, was an dem Wochenende auch keinen verdient hat, der 3 Punkte mit nach Hause nehmen durfte. Lass uns in Niedersachsen weitermachen, Fabi Sören. Ja,
Jetzt mussten Sören helfen. Geografie und Heimat und Sachkunde waren nicht seine Stärke in der Schule.
Ja, am Ende holte FC durch einen ja doch eigentlich relativ mutigen Auftritt beim VfL Wolfsburg einen Punkt bei den Wolfsburgern. Ein Punkt, mit dem die Kölner wohl immer noch mit am besten leben können, im Gegensatz zu den Wolfsburgern, die mal wieder ja viele Fragen offen lassen.
Das stimmt. Ich glaube, Anfangsphase war der VfL Wolfsburg schon die bessere Mannschaft. Dann gab es ja diese Unterbrechung mit dem Schiri-Wechsel, der vollzogen werden musste. Danach war Köln besser im Spiel. Ja, und dann war es eine ausgeglichene Partie, sind dann auch, glaube ich, verdient mit 1-1 in die Pause gegangen. Und zweite Halbzeit. Ja, ich glaube, klar, der VfL war ein bisschen spielbestimmender, aber es war auch nicht gut. Ich glaube nicht das, was man in Wolfsburg sehen will. Und Ende klar für Köln, Punkt in Wolfsburg. Damit kann man auf jeden Fall gut leben. Für die Wölfe definitiv zu wenig. Aber es spricht ja auch im Moment einfach auch für die letzten Wochen, dass irgendwo die Probleme sind. Wenn ich jetzt lese, dass ein Kevin Behrens vielleicht der Spieler sein soll, der die Wölfe so ein bisschen wieder nach vorne bringt, muss ich auch schmunzeln, aber es ist klar für Wolfsburg viel, viel zu wenig gewesen.
Ja, Fabi, unterm Strich waren es zwei Mannschaften, die, ja, was das Kreieren der Chancen angeht, wie sagt man so schön, ja, sich ziemlich zurückgehalten haben. Waren nämlich mehr oder weniger auch Zufallsprodukte, wie die Tore im Fall gefallen sind, ne? Der Kopfballtreffer von Ali Du durch eine Verlängerung von Mähle fällt ihm da auf den Kopf und dann die Wolfsburger eigentlich mit dem einzigen vernünftig gespielten Spielzug, dann kommen Postwenden dann zum 1-1 durch Paredes. Aber alles in allem, die Wolfsburger ziemlich, ja, vom Einsatz her hat es wieder gestimmt, viel gelaufen, viele Sprints angezogen, aber so von der Struktur im Spiel, viel, viel Luft weiterhin nach oben.
Also ich stimme da tatsächlich ein Stück weit überein, weil jede Golf-PGA-Tour-Übertragung auf Sky hat mehr Spannung als ein Spiel von VfL Wolfsburg, in dem Fall gegen eine Mannschaft aus Köln, die sich ja, wie soll man es nennen, einen Punkt erkämpft hat. Dazu kommt noch, dass, glaube ich, die Wolfsburger so spielen, wie wenn sie die Saison schon abgehakt hätten. Kann da ja mittlerweile auch schwer irgendein System oder Stil letztendlich noch erkennen. Du hast ein Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten, so einen Auftritt schenkst letztendlich dann eben auch in einer gewissen Hinsicht auch die ja vermutlich letzte Chance her, irgendwie mit einer Serie oben aufzuschließen. Und ja, und dann findest du dich wahrscheinlich irgendwo mit dem grauen Mittelmaß der Liga ab und schenkst den Kölnern dann eben auf die Art und Weise noch einen Punkt. In Summe auch ein Spiel ziemlich enttäuschend, wenig Höhepunkte spielerisch so oder so, nicht wirklich mitreißend vom Niveau her. Und ja, was fällt einem dazu ein? Ich glaube, wenn es einen Nachmittag oder ein Auswärtsspiel gab für die Kölner, wo wirklich mehr drin war, dann jetzt am Samstag. Die Chance wurde ein bisschen, glaube ich, leichtfertig auch vergeben, indem man sich ziemlich schnell wieder den Ausgleich eingefangen hat. Ja, und am Ende bleibt ja, viele Fragezeichen bei den Kölnern auch an so einem Samstag, wie du gegen ja, so eine formschwache Mannschaft wieder nicht schaffst, zumindest mal den Vorsprung übers Ziel oder über die Ziellinie zu bringen. Ja, und dann ist es einfach zu wenig in Summe. Und von den Wolfsburgern brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden.
Nee, von den Wolfsburgern braucht man nicht wirklich reden, Sören. Du hast letzte Woche Nico Kovac schon angezählt. Ähnliches hat der Kicker heute auch gemacht. Ja, ist zwar noch nicht zum Endspiel ausgerufen, aber das Spiel kommende Woche gegen die TSG Hoffenheim, da sollte man schon zusehen, dass man das dann auch mal wieder mit 3 Punkten, ja, gewinnt. Und ja, jetzt 3 Spiele hintereinander 1-1, null Weiterentwicklung. Und ob Nico Kovac da wirklich seinen Vertrag bis 2025 wirklich komplett durchzieht, steht mehr als nur in den Sternen jetzt derzeit.
Ja, ich glaube zu Recht. Wir müssen uns nur die Tabelle anschauen, welche Mannschaften vor Wolfsburg spielen. Heidenheim, Bremen, Hoffenheim. Ich würde auch Freiburg mit reinnehmen. Das sind eigentlich vom Anspruch her, glaube ich, Teams, die hinter Wolfsburg stehen müssten. Sie kriegen es nicht auf den Platz. Das hat sich in den letzten Jahren schon so durchgezogen, diese Saison auch. Und klar, ob jetzt Ralf Hasenhüttl der Retter ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es geht einfach auch darum, vielleicht dann eben auch, was Kaderqualität betrifft, auch Spieler zu finden, die sich voll damit identifizieren, für einen Verein wie Wolfsburg zu spielen, wo es halt auch eine ganz andere Atmosphäre ist, wo du auch natürlich einen gewissen Druck hast. Aber es ist, glaube ich, mehr nötig, als nur über den Trainer zu sprechen.
Ja, und die
Wo ist
Wünsche.
eigentlich Didi Hamann? Was sagt er eigentlich zu dem Thema? Oder ist er nur mit Bayern
Der
beschäftigt?
kann sich nicht um alles kümmern, immer.
Das stimmt, aber er muss immer nur sich auf Thomas Tuchel fokussieren. Ja,
Ja,
das
der
stimmt.
legt einen Brandherd nach dem anderen bei den Bayern derzeit. Aber da kommen wir ja mit Sicherheit später auch noch drauf zu sprechen. Ja, ihr merkt, wir steigern uns stetig mit der Qualität der Spiele. Beim Ergebnis bleibt es das Gleiche. Lass uns weitermachen. Die Heidenheimer bleiben jetzt schon im 6. Spiel in Folge ungeschlagen, spielen bei der TSG Hoffenheim 1-1. Am Ende ein mehr als glücklicher Punktgewinn für die Heidenheimer und den sie natürlich gerne mitnehmen. Und die Hoffenheimer müssen sich mal wieder den Vorwurf gefallen lassen, ein gutes Spiel gemacht zu haben, defensiv eigentlich auch sattelfest gestanden zu haben, aber vorne die Chancenverwertung ja, waren wieder für zwei Spiele eigentlich Chancen da. Pellegrino Materazzo, ja, ist aus dem Kopfschütteln nicht mehr rausgekommen. Hat seiner Mannschaft in dem Sinne eigentlich keinen Vorwurf gemacht, außer halt die Chancenverwertung war halt das große Problem an diesem Wochenende.
Ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall für die zweite Halbzeit so beschreiben. Erste Halbzeit, glaube ich, hat Heidenheim das einigermaßen gut gemacht. Sind, glaube ich, nicht ganz unverdient mit 1-0 in Führung gegangen. Dann vor der Halbzeit ist das 1-1, aber ist klar. Zweite Halbzeit, glaube ich, war Hoffenheim die klar bessere Mannschaft. Mehr als schmeichelhafter Punkt, Gewinn in dem Fall, glaube ich, für Heidenheim.
Gehen durch einen schönen Konter in Führung. TSG da, die Viererkette eiskalt erwischt. Und dann hatte man eigentlich eine lange Zeit den Eindruck, Fabi, als ob bei der TSG auf einmal der Stecker gezogen war. Wirkten da ziemlich geschockt. Kam dann vor der Pause dann doch noch zum Ausgleich durch Kramaric. Ganz sicher verwandelter Elfmeter. Kann man, glaube ich, auch geben. War zwar unglücklich, den Ball an den Ellbogen von Gimba. Ja, und ja, gerade in der zweiten Halbzeit zu Beginn, die TSG da eine Chance nach der anderen und die Heidenheimer können sich dann. Ja, beim Keeper bedanken, der einen Sahnetag erwischt hatte. Und hinten heraus mal wieder zwei Punkte verschenkt für die TSG.
Ja, dieser Mann hat auch einen Namen, Kevin Müller, glaube ich, der einzige Grund tatsächlich, ja, warum die Heidenheimer letztendlich da auch einen Punkt mitnehmen dürfen. Ja, es ist nun mal so ein Samstagnachmittag, wo du dann einfach mal, ich glaube, es gab noch eine zweite Mannschaft, die am Abend spielen durfte, der es ein Stück weit ähnlich ging, wirklich Chancenwucher, letztendlich. Sowas passiert. Trotz alledem ist es natürlich ärgerlich, vor allem für die Hoffenheimer am Ende, die sich für ja wirklich einen ordentlichen Heimauftritt einfach nicht belohnen können. Und wiederum für die Heidenheimer letztendlich, die sich wiederum auswärts einen Punkt ergaunern. Im Übrigen auch das Tor von Dingchi. Fand ich auch. Eiskalt, cool geblieben. Sein wievielter Treffer war das jetzt? Der siebte? Kann das sein? Sieben, acht?
Ja, müsste sein,
Ja, also wie gesagt, der ein oder andere spielt sich da wirklich ins Rampenlicht. Empfiehlt sich auch für die ein oder andere Aufgabe höher. Von daher muss man, glaube ich, aber auch tatsächlich einen Fakt auch, glaube ich, in die Gesamtbeurteilung ja ein Stück weit einfließen lassen. Ich finde natürlich, das haben sich die Heidenheimer natürlich auch erarbeitet, dass sie in mittlerweile fast den ja allen Auftritten der Rückrunde wirklich auch mutig spielen können. Sie können auch in dem ein oder anderen Spiel wirklich voll ins Risiko gehen. Sie letzte Woche mit den Auswechslungen auch jetzt wieder vom Ansatz her dann selbst nach dem Unentschieden und oder nach dem Ausgleich und dem Druck der Hoffenheimer immer wieder trotzdem auch nach vorne versucht, Lösungen zu finden. Und das haben sie sich erarbeitet. Und von daher fand ich, das 1:1 geht absolut irgendwo ein Stück weit in Ordnung, weil es einfach okay war anzuschauen, das Spiel.
Beide wieder alles reingehauen. Das Spiel mit den meisten Kilometern von beiden Mannschaften. 127 Kilometer abgerissen von beiden. Also war schon ordentlich ja, Tempo im Spiel mit drin. Ja, und zu den Hoffenheimern vielleicht noch, obwohl es jetzt 6 Punkte auf Platz 6 sind, was jetzt auch nicht die Welt ist. Nur ein Sieg aus den letzten 10 Spielen. Also man mag nicht zu glauben, wo die Hoffenheimer stehen würden, wenn sie das ein oder andere Spiel ja, mehr gepunktet hätten, ne? Gut, und wir steigern uns weiter. Nach dem überraschenden Erfolg in München letzte Woche, der SV Werder Bremen gewinnt sein Heimspiel gegen den SC Freiburg mit 3:1. Die Bremer jetzt seit 6 Spielen ungeschlagen, 12 von möglichen 18 Punkten geholt und an der Weser ist jetzt auch wieder deutlich Ruhe eingekehrt, 23 Punkte, 11 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Ruhiges Fahrwasser für die Mannschaft von Ole Werner und Co.
Absolut. Ein Auftritt, mit dem ich wirklich nicht gerechnet habe. Ich glaube, es ging ja einigen Mannschaften in der Vergangenheit schon so. Wenn du gegen Bayern gewinnst, dann hast du dir einen Fluch eingehandelt. Dann kannst du nicht mehr gewinnen. Aber das war wirklich ein super Auftritt. Wobei man auch sagen muss, ich glaube, Freiburg, das war nicht ihr bester Tag. Unglaublich viele Fehler über das gesamte Spiel. Und das haben die Bremer wirklich super ausgenutzt. Sie waren ja immer gefährlich mit viel Geschwindigkeit. Justin Nimmer hat mir super gefallen. Und von daher würde ich schon sagen, dass das ein sehr verdienter Sieg war für Bremen und die Freiburger natürlich dann auch fairerweise, glaube ich, muss man das sagen, nicht ihren besten Tag erwischt haben.
Christian Streich hat es hinterher auch angesprochen, viel Verletzungspech, viele waren angeschlagen, grippaler Infekt ging in der Mannschaft rum und das hat man auch gerade, wie er sagte, auch in den letzten 30 Minuten dann zum Ende dann schon gesehen. Die Mannschaft war platt, hat zwar nochmal alles reingehauen, aber mehr war an diesem Tag auch nicht möglich, hat er gesagt. Pflicht ist ja bei, Fabi.
Ich kann dem Ganzen ehrlicherweise nichts hinzufügen. Habt ihr super gemacht, ihr beide. Note 1.
Ja, die Bremer fingen das Spiel ja schon super an. Gehen 1-0 schon nach 9 Minuten in Führung. Einem Elfmeter, glaube ich, braucht man nicht drüber sprechen. Klares Ding. Duxch, 8. Saisontor, 1-0 Führung. Ja, die Freiburger kommen dann etwas glücklich dann zum 1-1 Ausgleich. Bremer dann mit einer guten Defensivarbeit überlassen den Freiburgern den Ball. Ja, aber machen es dann clever. Lindepa hast du gerade angesprochen, Sören. Macht das 2-1, krönt seinen guten Auftritt von der letzten Woche jetzt auch nochmal. Ja, und dann hinten heraus, 93. Minute, Attila Salay gewechselt ja letzte Woche noch. Auch einen rabenschwarzen Tag, erst einen Ball versprungen und dann den Rückpass zu kurz gespielt. Ja, und dann war es noch Neuzugang Malinteri, erst 3-1 dann macht und für einen gelungenen Samstagnachmittag an der Weser sorgte. So. Und dann, Fabi, nimmt das Spektakel weiter seinen Lauf.
Der Welches?
Wir fangen mit den Bayern an.
Ach so.
Das bayerische Derby.
Ja, das einzig wahre Derby der Bundesliga sozusagen oder verbliebene Derby. Was gibt's da zu seufzen? Ist doch so.
Ansonsten naja, ich würde schon sagen, Dortmund-Bochum ist
Das ist das kleine Revier-Derby. Also zumindest wird es so genannt, das kleine Revier-Derby, oder? Oder bin ich jetzt falsch informiert?
Die Kölner, aber elektrisiert die Massen mehr als Augsburg gegen Bayern, würde ich sagen.
Das weiß ich nicht. Das ist ein ganzes Bundesland, was da dem Derby entgegenfiebert. Also von daher, naja, wie sagt man immer, zwei Meinungen, die nicht unterschiedlicher hätten sein können. Ja, was war das für ein Spiel? Ich weiß nicht, ich habe es komischerweise nirgendwo gelesen. War es nun mal das Spiel mit den, in dem Sinne, dem Rekord mit den meisten VAR-Eingriffen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ja, waren es ziemlich viele Minuten. Ich glaube, in Summe waren es 12 Minuten Nachspielzeit. Also einmal 5, einmal 7, glaube ich. Die es gab, ziemlich viele Entscheidungen, die vom VAR, genau, oder vom VAR eingegriffen wurde. Was man aber auch dazu sagen muss, fairerweise, ich glaube, alle Entscheidungen wurden richtig getroffen. So knapp sie dann auch teilweise ausfielen, aber so richtig wurden sie dann auch entschieden. Von daher wirklich großes Lob, weil offensichtlich dieses System VAR in Verbindung mit Schiedsrichtern dann doch passieren kann. Auch klar, so ehrlich muss man dann auch sein, es kann an der einen oder anderen Stelle noch mal schneller gehen. Aber jetzt wollte er ja auch was über Spiel hören, oder?
Also ich würde sagen, Fabi, trotz der enormen Personalprobleme der Bayern in den letzten Wochen ist ja quasi, ja, jeden Tag wie ein neuer Spieler, der wegfällt und jetzt auch bei dem Spiel ganz bitter Kingsley Coman ja auch ausgewechselt worden. Die Bayern nehmen auf jeden Fall die Hürde Augsburg, trotz einiger ja, Wechsel oder notdürftiger Wechsel in der Aufstellung. Eric Dier, Viererkette hinten mit Matthijs de Ligt. Guerrero auf der rechten Seite anstatt auf links. Der junge Pavlovic mit Goretzka auf der 6. Unterm Strich, nach leichten anfänglichen Schwierigkeiten, du hast die beiden VAR-Entscheidungen angesprochen zu Beginn, sowohl einmal abseits von Rex Bejay, es war ein schönes Tor eigentlich, als auch das Handspiel von De Ligt, was nicht im 16er war, sind die Bayern danach, nach der 1-0-Führung durch Pavlovic, erstes Saisontor, gut reingekommen. Danach hatten sie das Spiel eigentlich gut im Griff gehabt.
Jörn, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Okay. Nö. Okay.
Ja, du bist ja gerade so ein bisschen abgedriftet, deswegen habe ich gedacht, versuche ich dich mal wieder reinzuholen und dir ein bisschen Unterstützung zu geben.
Okay,
deswegen.
Gut.
machen wir direkt das nächste Spiel, oder?
Sören, willst du noch was dazu sagen, bevor wir zum nächsten Spiel gehen?
Wir sind ja erst beim 1-0, was ist denn los mit euch?
Nein, ich übergebe dir gerne das Bayern-Spiel. Sehr gern.
Nee, ich würde eigentlich auch viel lieber über das Spiel am Sonntag sprechen. Aber gut, Tobi, mach doch mal weiter.
Ey, Jungs, was ist los mit euch?
Jetzt versteht er uns nicht mehr. Aber gut, tatsächlich würde ich schon eine Sache auch erwähnen. Glaube ich, gab es eine andere Mannschaft vor 2 Wochen, die sich ähnlich schwer getan hat in Augsburg, der man dann attestiert hat, dass es ein meisterlicher Auftritt war. Hier gewinnen die Bayern 3-2 und es wird versucht, dann ein Stück weit ja einfach so einen Haken dahinter zu setzen. Finde ich ehrlicherweise nicht fair, weil ich glaube, die Mannschaft mit vielen Dingen im Moment zu kämpfen hat, auch mit Verletzungspech. Wenn man sich auch vor allem jetzt am Samstag die Bank anschaut, beziehungsweise die Optionen, die letztendlich für Thomas Tuchel vorhanden waren, dann glaube ich schon, kann man das der Mannschaft gar nicht hoch genug anrechnen, dass sie wirklich im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf der letzten Rille hier die 3 Punkte eingefahren hat. Was man auch noch dazu sagen muss, ist es, dass man sich selbst, glaube ich, am Ende des Tages auch nochmal in einer gewissen Hinsicht in Schwierigkeiten gebracht hat, nachdem man vermeintlich das Spiel auch schon entschieden hat mit dem 3-1. Dann waren auch nochmal 1-2 Möglichkeiten, da das Ergebnis aus oder nach oben auszubauen. Die Chancen dann teilweise leichtfertig oder in dem Fall einfach Pech gehabt, wie bei Mathis Tell. Und dann, ja, warum auch immer versuchst du den Gegner nochmal durch 2 mögliche Elfmeter ins Spiel zurückzuholen. Alles in allem, glaube ich, war die Erleichterung riesengroß, dass man die 3 Punkte mitgenommen hat. Weite Strecken des Spiels, auch spielbestimmend und alles unter Kontrolle gehabt. Und von daher war es, glaube ich, wirklich in Summe betrachtet verdiente 3 Punkte und das war das einzige Ziel der Bayern.
Ja, das stimmt, das stimmt. Obwohl sie es hinten raus immer, wie du schon sagtest, spannend gemacht haben. Manuel Neuer hat da seinen Fehler auch wieder gut gemacht durch den gehaltenen Elfmeter. Und die Augsburger Söhnen haben es so wie die letzten Male gegen die Bayern auch offensiv angegangen und haben ihre Chance dann hinten raus offensiv noch weiter gesucht und wären fast noch belohnt worden hinten raus.
Also ich gehe da auch voll mit Fabi. Ich glaube, man darf nicht vergessen, was das für ein Gegner war, auf den die Bayern getroffen sind. Ich glaube, Augsburg in den letzten Wochen, letzten Monaten unter dem neuen Trainer, unter Jess Torup, glaube ich, wird das stärkste oder konstant stärkste Team in der Bundesliga. Und sie spielen Fußball, egal gegen welchen Gegner. Man hat es letzte Woche gesehen gegen Leverkusen. Und von daher musst du auch diese Mannschaft erstmal schlagen. Augsburg hat es wirklich, ich glaube, mit den Mitteln, die sie haben, wirklich super gemacht. Und von daher kann man, glaube ich, auch den Sieg der Bayern eben auch aufgrund der personellen Situation wirklich auch in ein oberes Regal einordnen, weil da gewinnt nicht jede Mannschaft und nicht jede Mannschaft fährt nach Augsburg und fährt mit dem 4-0 wieder nach Hause. Von daher, glaube ich, war das ein guter Auftritt von Bayern. Klar, im Endeffekt, am Ende noch ein bisschen spannend, aber mit der Leistung, glaube ich, braucht sich Augsburg auch nicht verstecken.
Ich glaube, Sir, du sprichst auch das zu tief eingestellte Flutlicht und auch den Rasen an mit allen Mitteln, die sie zur Verfügung haben, oder?
Also man muss jede Chance nutzen, um Bayern zu schlagen, ja.
Ja, wobei tatsächlich, ich meine, ich finde das ja immer albern, letztendlich, wenn sich ein Fußballprofi über den Rasen beschwert. Trotzdem muss man aber natürlich schon sagen, also ich glaube, es ist schon grenzwertig. Also für ein Bundesliga-Stadion, wenn du da auch siehst, auf was für Geläufen die normalerweise spielen, ja, das ist schon, dann hast du Leverkusen zu Gast, da war es ja auch teilweise schon in die Richtung grenzwertig und du hast halt einfach die 2 momentan stärksten Gegner und an dem Rasen wird halt einfach relativ wenig bis gar nichts gemacht. Also ich glaube, dann ist auch irgendwann gut und dann kann man auch nachbessern als FC Augsburg.
Das ist halt der Jahreszeit und den Witterungsbedingungen ein bisschen geschuldet, ne? Komm, Fabi, machen wir mal mit unserer wöchentlichen Fragestunde an dich weiter. Jetzt sind es noch 2 Tage, bis der Transfermarkt schließt. Coman-Verletzung haben wir angesprochen. Zaubern die Bayern noch jemanden im Offensivbereich aus dem Hut? verlieren sie noch die Nerven, schmeißen noch mal 30, 40 Millionen vielleicht raus oder?
Also ich glaube, mit dem Transfer von Sacha Bouillet letztendlich ist, glaube ich, damit auch die Agenda ja durch, die die Bayern hatten. Tatsächlich würde ich auch behaupten, für den Offensivbereich, klar ist es im Moment sehr dünn. Du hast Gnabry, der noch, glaube ich, bis Mitte, Ende März verletzt ist. Du hast jetzt Coman, der ausfällt. Auf der anderen Seite hast du mit Mathis Tell jemanden, der ihm, glaube ich, jede Minute gut tut für seine Entwicklung, der auch meines Erachtens nach seinem ja starken Monat, den er in der Vorrunde hatte, jetzt auch langsam wirklich ja wieder so den Impact im Spiel hat, den er glaube ich als Offensivspieler hat, um letztendlich möglichst Selbstvertrauen aufzubauen. Klar, jetzt darf natürlich nicht mehr viel passieren, aber trotzdem glaube ich, bist du nach wie vor nicht schlecht beziehungsweise sehr sehr gut vorne drin besetzt. Und von daher gehe ich aus, um es kurz zu machen, so wie immer. Bin ich ja bekannt für. Nein, es wird nichts mehr passieren.
Okay, dann wollen wir in Bayern mal die Daumen drücken, dass sie da in den nächsten Wochen so durchkommen und nicht noch weitere Verletzungen, gerade im Offensivbereich, hinzukommen. Thema Offensive. Jetzt haben wir unser Spektakelspiel. Der VfB festigt im Verfolgerduell mit RB Leipzig Platz 3 mit einem mehr als verdienten, auch in der Höhe völlig verdienten 5-2 Erfolg über RB Leipzig. Beide Teams zu Jahresbeginn noch mit jeweils 2 Niederlagen. War es jetzt ein wirklicher, ja, Befreiungsschlag für die Stuttgarter, die ja von der ersten bis zur letzten Minute RB keine Chance ließen? Wahres, ja, Offensivfeuerwerk abgefackelt haben.
Wahnsinnsspiel. Ich glaube, mit das Beste an diesem Spieltag. Auch ein Auftritt, glaube ich, mit dem nur wenige rechnen konnten, dass VfB Stuttgart nach der schwächeren Phase eine Mannschaft wie Leipzig so dominiert. War ein wahnsinnig brutal guter Auftritt. Wenn ich an Enzo Mio denke, ich glaube, der konnte wirklich schalten und walten im Mittelfeld, wie er wollte. Leipzig hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwie Lösung gegen das Offensivspiel der Stuttgarter. Und da muss man sich, glaube ich, schon die Frage stellen, wenn du ein Team sein willst, was im Optimalfall auch um die Meisterschaft mitspielt, so unterzugehen in Stuttgart, wenn ich an das Hinspiel denke, da war es ja eine recht klare Angelegenheit für Leipzig, und da jetzt so unterzugehen, muss man, glaube ich, auch langsam fragen, in welche Richtung Leipzig abdriftet. Aber ich glaube, im Moment kann man nur den VfB loben, wie sie es machen. Es ist wirklich richtig stark.
Dritte Pflichtspielpleite in Folge, erstes Mal unter Marco Rose, Fabi. Wir hatten am Samstag schon kurz mal drüber gesprochen. Woran hat es gelegen? Die Leipziger überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen, viel zu weit von den Stuttgartern weg gewesen, spielen lassen. Und wie die Tore dann teilweise gefallen sind, war ja wirklich schon eine absolute Frechheit, wie viel Platz sie da hatten, ne?
Ja, ich glaube, es ist ein Mix aus fehlendem Selbstverständnis und ein bisschen auch die Verunsicherung durch die Ergebnisse der letzten beiden Wochen. Zusätzlich einen ziemlich spielstarken Gegner, der in der Lage ist, eben dann auch die individuellen Fehler oder eben auch die Dinge auszunutzen, die der Leipziger letztendlich vor allem in der Defensive angeboten haben. Und dann hast du am Ende des Tages eben beim VfB Stuttgart auswärts eben keinen Auftrag mehr. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass es beeindruckend ist, mit welchem Selbstvertrauen die Stuttgarter nach den bisherigen Wochen der Rückrunde auftreten können. Mit dem einen oder anderen Spieler, der jetzt genau zur richtigen Zeit offensichtlich Eigenwerbung betreibt, nicht nur für hier und jetzt, sondern eben auch für den Sommer. Und von daher passt da vieles aufeinander oder zusammen.
Du sprichst Dreierpacker Dennis Undav an. Ja, auch wieder ein Megaspiel abgeliefert, ne? Ein Tor schöner als das andere. Mal mit dem Kopf, mal mit dem Fuß. Also immer anspielbar gewesen, immer quirlig vorne drin gewesen. Kein Zweikampf gescheut. Also hat richtig Spaß gemacht, der Auftritt von Dennis Undav.
Ja, Dortmund hat bestimmt schon Interesse hinterlegt, oder?
Lassen wir uns mal überraschen. Ja, aber wir loben den VfB mit Sicherheit zu Recht auch. Aber wir müssen auch über die Leipziger sprechen. Vier Abschlüsse im gesamten Spiel. Nach vorne hin kann es nicht nur der Ausfall von Xavi Simmons gewesen sein. Es war schon ja, so ein Auftritt, der Fragen aufwirft.
Ja, große Fragen. Und wenn du die Startaufstellung durchgehst, oder die. Wenn du die Startaufstellung durchgehst, die Qualität, die im Kader ist, die ist gut. Und die kriegen es im Moment nicht auf den Rasen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ich glaube, dass Marco Rose da natürlich auch schnell handeln muss. Sie haben klar im Winter mit Forsberg ihren absoluten Schlüsselspieler oder ja, Vereinsspieler verloren. Ich glaube aber, dass es daran nicht liegt. Ob es an der Einstellung liegt, schwierig. Auf jeden Fall ist das eigentlich ein Team, was natürlich ganz andere Ziele hat.
Du hättest ihn auch Legende nennen dürfen.
Ja, das stimmt natürlich.
Fabi, es sind diese unerklärlichen Fehler, die sich immer häufiger in den letzten Wochen bei den Leipzigern eingeschlichen haben. Ist es eine Kopfsache? Ist es einfach ja, nicht eine Ernsthaftigkeit mehr dahinter? Lief es am
Ich habe das
Anfang
ja
zu gut?
vor, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich das schon mal angesprochen. Ich glaube, das Problem ist natürlich auch, du hast eine unheimlich talentierte Mannschaft, die eine unglaubliche Qualität hat, die eine Qualität hat, letztendlich ja auch jeden Gegner in der Liga auch zu schlagen. Allerdings ist es natürlich auch so, dass du aufgrund der Ergebnisse mit der Niederlage zum Rückrundenauftakt dann gegen Leverkusen natürlich halt auch dich in der Situation befindest, wo du weißt, okay, nach vorne wird nichts mehr gehen, nach hinten hattest du ein gewisses Polster und das kann im Kopf auch was verursachen. Ist es eine Entschuldigung oder ein Argument dafür, dass du so einen Auftritt hinlegst? Nein, natürlich nicht. Aber am Ende ist es genau das, ja, was ich wie gesagt schon gefragt habe. Was wird aus der Saison der Leipziger? Weil wie gesagt, du bist in der Meisterschaft, bist du aus allem raus, du bist im Pokal raus. Und lediglich in der Champions League hast mit Real Madrid einen Gegner, wo du sowieso nichts holen wirst. Von daher bin ich mal gespannt, wie sich letztendlich ja, die Mannschaft auch die nächsten Wochen präsentiert. Und natürlich dazu kommt noch Marco Rose, der für mich immer extrem dünnhäutig, auch vor allem auf Nachfragen der Journalisten reagiert nach solchen Spielen, anstatt einfach wirklich auch mal klipp und klar entsprechend der Fragen auch seine Meinung kundzutun. Und das finde ich immer wirklich wahnsinnig unsympathisch, um ehrlich zu sein.
Ja, Aufarbeitung des Spiels findet erst am kommenden Dienstag, sprich morgen, statt. Reservistentraining wird durchgeführt und er wollte den Spielern jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Tage freigeben, dass sie den Kopf freikriegen und ja, dann wird man schauen, was da die Woche über passiert. Kommendes Heimspiel dann gegen Union, dann auch ziemlich undankbar. Gut, und dann lasst uns weitermachen mit dem Topspiel. Sören, Fabio und ich hatten das Problem, wir waren ja beim Fußball abends bei Fortuna und da war es mit dem Netzempfang sowas von katastrophal. Ich
Ja, das
glaube,
stimmt.
ich glaube, 65. Minute war es, Fabi. Da haben wir noch den letzten Stand von 0-0. Und ja, Fabi wurde immer nervöser, je länger das Spiel dauerte, Sören. Bis dann irgendwann die Erlösung kam. 0-0 spielte die Werkself. Premiere. Erstmal in dieser Saison kein eigenes Tor geschossen. Bleiben zwar weiterhin ungeschlagen. 28. Spiel in Folge. Aber ja, es sind diese Spiele. 28 zu 4 Torschüsse. Ja, Chancen für drei Spiele. Und am Ende zwei verschenkte Punkte.
Ja, ich glaube, der Spielfilm ist relativ schnell erzählt. Es war ein Spiel auf ein Tor. Unfassbar viele Torchancen. Gerade wenn ich an die zweite Halbzeit denke, Frimpong, ja, hätte allein drei Tore machen müssen. Und Gladbach, ja, stand im Prinzip nur hinten drin, hat sich aufopferungsvoll gewehrt gegen jeden Angriff, der auf sie zugerollt ist. Aber es war ja, drei, vier, fünf Klassen Unterschied. Für mich hat Gladbach, klar, du spielst gegen den Tabellenführer, aber die Art und Weise, glaube ich, wie Gladbach in das Spiel gegangen ist, war auch nicht optimal. Fast schon wie gespielt wie ein Abstiegskandidat, aber ja, also ich glaube, wenn das Spiel 4, 5, 6-0 ausgeht, unterm Strich, wäre es absolut gerecht gewesen.
Fabi, kann man jetzt nach den letzten beiden Last-Minute-Siegen bei der Werkself jetzt von ja, ausgleichender Gerechtigkeit sprechen, dass sie jetzt mal ein Spiel dabei gehabt haben, wo es dann nicht in der, ja, war ja auch wieder die Möglichkeit durch Teller, glaube ich, dann in der Nachspielzeit auch wieder dann das entscheidende Tor zu machen. Dass er es jetzt so ein bisschen, ja, die Waage gehalten hat mit dem Unentschieden, oder kann man sagen, ja, einfach Pech gehabt, weil es war ja wirklich, wie Sören schon sagte, wieder ein überragender Auftritt und es war jetzt nicht irgendwie ein schlechtes Spiel, dass sie sich keine Chancen rausgespielt haben.
Boah, das waren jetzt ganz schön viele Fragen, die jetzt von deiner Seite aus kamen. Ich versuche mal die ein oder andere davon zu beantworten. Ja, natürlich war es ein sehr guter Auftritt der Leverkusen. Allerdings bringt das alles nichts, wenn du am Ende des Tages kein Tor schießt. Das Gute dabei ist, in der Regel gab es auch schon Spiele, wo du dann letztendlich vorne viel versiebst und am Ende sogar noch eins reinbekommst. Dafür haben die Gladbacher aber auch gesorgt mit zu wenig Gefahr nach vorne hin, dass das der Fall sein könnte. Von daher, ja, trotz alledem, also du hast nicht verloren, warst die klar bessere Mannschaft. Kannst dir in dem Sinne nur einen Vorwurf machen, nämlich, dass du nichts Zählbares aus deinen Chancen erzielt hast, aber ja, mehr brauchst du da im Moment nicht sagen. Es ist eine absolut gefestigte Mannschaft, immer noch Tabellenführer, hat immer noch alles in der eigenen Hand und solche Spiele hat jede Mannschaft mal.
Genau, und nächste Woche kommt dann die, ja, vermeintliche Pflichtaufgabe, dann muss man nach Darmstadt dann reisen. Transfermäßig haben die Leverkusen auch nochmal was gemacht. Landsmann von Xavi Alonso, Borja Iglesias wechselt zur Werkself bis zur Saisonende. Vielleicht dann auch nochmal eine weitere Option vorne als Brecher vorne drin. Und ja, soll dann so ein bisschen Patrick Schick dann noch in den nächsten Wochen entlasten. Das sollte es dann aber für die Werkself auch auf dem Transfermarkt gewesen sein, was man so hört. Da dürfte eigentlich nichts mehr weiterkommen.
Haben wir was, oder?
Über die Jahre hinweg hat er so immer seine Tore gemacht, aber halt auch schon in die Jahre gekommen, ne? Jetzt dieses Jahr auch nicht so viele Spiele gemacht. Mal gucken. Aber ich glaube, Xavi Alonso wird da schon das eine oder andere Gespräch geführt haben. Der weiß schon, wofür er nach Leverkusen kommt.
Ja, ich frage deshalb nach, weil er mir wirklich nichts sagt und auch kein Begriff war. Ich war ein bisschen überrascht. Als ich den Namen Iglesias das erste Mal gelesen habe, dachte ich, es ist Enrique und er hat sich mit I can be your hero beworben, aber nee, also wirklich, ich kannte den wirklich nicht. Tatsächlich bin mal gespannt. Wird er mit Sicherheit die eine oder andere Minute spielen dürfen. Also, ich lasse mich gerne überraschen.
Gut, und dann kommen wir zum Sonntag und da feierte Union Berlin, ja, Big Points im Abstiegskampf. Haben sich mit dem Sieg, mit dem 1-0-Sieg jetzt ein bisschen Luft verschafft auf Platz 16, jetzt 5 Punkte Vorsprung. Erlösung brachte Benedikt Hollerbach. Unterm Strich ein verdienter Sieg der Unioner, war hart erkämpft. Aber ich glaube, bevor wir noch weiter aufs Spiel eingehen, müssen wir noch auf eine Sache drauf eingehen: das Spiel zwischen Bayern und Union und die, ja, Handgreiflichkeit zwischen Leo Sané und Bielitzer, der dann gesperrt wurde vom DFB-Sportgericht. Wie ist da eure Meinung zu?
Definitiv länger sperren oder wäre eine Sperre über einen längeren Zeitraum sinnvoll gewesen. Ich glaube, das sind Sachen, die wir nicht sehen wollen auf dem Fußballplatz, vor allen Dingen nicht eben auch von Trainern. Auch völlig ohne Grund, dass die Situation da so eskaliert worden ist. Aber klar, wir kennen das natürlich auch, die Mentalität von den Osteuropäern, aber ich glaube, das sind Sachen, die wir nicht sehen wollen. Und da, ich glaube, ich ist er mit der Sperre. Ich glaube, 3 Spiele sind sehr, sehr gut bedient.
Fabi, muss ein Verein wie Union, man hört ja jetzt das eine oder andere schon, wird überlegt, ob man nicht doch noch die Reißleine zieht oder sollte man weiter am Trainer festhalten?
Ja, also ich habe da eine klare Meinung dazu. Und zwar, ich finde, das eine ist schon ein No-Go für einen Trainer, letztendlich auf die Art und Weise zu reagieren. Dahingehend auch ein klares Unverständnis für die Sperre von 3 Spielen. Also das muss länger sein. Was ich noch viel schlimmer finde an der ganzen Sache, ist dann letztendlich auch ja, mehr oder weniger seine Äußerungen oder seine Stellungnahme nach dem Spiel. wo er sich partout nicht ja, für sein Handeln auch entschuldigen wollte. Das finde ich schon tatsächlich dann auch ein Armutszeugnis für eine Person, die eine Vorbildfunktion einnimmt im Fußball, in der Bundesliga. Alles, was dann am Folgetag oder in den Tagen danach kam, letztendlich kann man davon ausgehen, dass es vom Verein letztendlich ja, ein Stück weit ja, beeinflusst wurde, was man zu sagen hat, um möglichst niedriges Strafmaß ja, in dem Sinne auch zu erwirken. Und ich finde, so ein Trainer ist halt einfach nicht tragbar. Genauso auch das Verhalten dann auf der Tribüne im Nachgang. Ja, man kann natürlich argumentieren, Fans sind auch nicht immer einfach, aber wie gesagt, am Ende des Tages ist es immer noch ja, ein Bundesliga-Trainer. Und für mich in dem Sinne einfach nicht, hat in der Liga nichts mehr zu suchen.
Nach langer Zeit mal wieder ein Skandal von den Trainern. Ne? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Norbert Meyer gegen Albert Streit
Ja,
mit der
ja.
Kopfnuss. Das war auch schon ein paar Jährchen her. Ne? So, Fabi, was machen wir denn mit den Darmstädtern? Die haben so ein kleines Problemchen. Ne? Entweder stehen sie hinten einigermaßen sattelfest, finden dann nach vorne hin aber nicht so wirklich Durchschlagskraft. Und ja, jetzt an dem Wochenende war es so. Haben sich hinten wieder einen Fauxpas erlaubt und gehen wir mit 1-0 als Verlierer vom Platz.
Ich finde halt einfach, dass sie das tatsächlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten nie wirklich schlecht machen.
Richtig.
Also du hast ja selten so ein Spiel wie gegen die Bayern letztendlich, wo es dann 8-0, glaube ich, wird, sondern es sind ja wirklich immer knappe Dinger. Und es fehlt halt immer dieses Quäntchen, entweder nach vorne oder dann hast du hinten einen individuellen Patzer, der dir letztendlich die Punkte kostet. Und ich kann den Darmstädtern als wahrscheinlich einzigen Club unter den letzten dreien wirklich keinen Vorwurf machen, weil sie wirklich einfach alles in ihrem Ermessen versuchen, aber es reicht einfach für nichts Zählbares. Das ist einfach so.
Ja. So, das Tor fällt ja für Union mehr oder weniger aus einem Angriff der Darmstädter, haben da hochgeschoben, Ballverlust und fangen sich dann den Konter. Ne? Wollten da selber mal ein bisschen offensiv aktiv werden. Schwierig momentan.
Ja, klar, unterm Strich können sich alle Darmstädter nichts davon kaufen, wenn sie an jedem Spieltag gelobt werden und keine Punkte einsammeln. Aber ich glaube, dass das wirklich auch eine der wenigen Mannschaften ist, die unten drin stehen, die wirklich in jedes Spiel gehen und versuchen, das Spiel zu gewinnen und sich nicht von Anfang an hinten reinstellen und das Fußballspiel komplett einstellen. Sie haben einen klaren Plan, klare Idee. Ich glaube auch, das sieht man sehr gut. Diese Mannschaft fällt auch nach Rückschlägen nicht auseinander. Da hat keiner ein Ego-Problem, sondern sie treten als Mannschaft auf. Das machen sie gut, das machen sie auch ähnlich gut, finde ich, wie Heidenheim. Klar, die haben mehr Punkte. Aber wenn sie sich dem treu bleiben, vielleicht am Ende reicht es für Platz 16. Aber ich schaue natürlich lieber so ein Spiel von einer Mannschaft, wo ich weiß, okay, sie stellen sich nicht 90 Minuten hinten rein, sondern sie versuchen Fußball zu spielen. Klar, im Endergebnis kommen nicht viele Punkte bei raus, aber ich hoffe, dass sie es auch bis zum Ende sich treu bleiben.
Also nach euren Aussagen kann man eigentlich festhalten, dass ihr beide Stand jetzt zumindest den Darmstädtern am meisten zutraut im Abstiegskampf. Habe ich so vernommen. Kann man so
Schwierig, schwierig. Das ist
festhalten,
eine
ne? Unterstellung. Ich glaube, das hat gar nichts damit zu tun, mit Zutrauen oder eben nicht oder mit Sympathie für die eine mehr als
Aber vom
die
Gefühl
andere
her.
Mannschaft. Nein, das, so würde ich es auch gar nicht sagen. Ich glaube halt einfach, dass Darmstadt die Mannschaft ist mit den geringsten Möglichkeiten und mit dem geringsten Potenzial, denen man am wenigsten Vorwürfe machen kann für die Situation, in der sie sich befinden. Weil für uns alle drei war Darmstadt wahrscheinlich auch vor der Saison Platz 18. Und bei Köln und bei Mainz ist es letztendlich so, dass in der Mannschaft oder dass es zumindest bei mir ja eher Enttäuschung auslöst, der ein oder andere Auftritt Woche für Woche, als dass ich, wie ich bei Darmstadt sagen kann, okay. Sie versuchen es zumindest. Und die Grundtugenden und das, was letztendlich im Abstiegskampf vonnöten ist, sieht man bei den Darmstädtern. Und es reicht halt einfach nicht. Das ist vielleicht der Unterschied. War das so irgendwie
Verständlich.
verständlich?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dann haben wir sogar noch zum Abschluss des 19. Spieltages das kleine Revierderby. Der VfL Bochum war zu Gast bei Borussia Dortmund und hat eigentlich ein gutes Auswärtsspiel gemacht.
Ein wirklich herausragendes Auswärtsspiel. Ich glaube, auch ohne Bochum-Fan zu sein, ohne eine Brille aufzuhaben. Ich glaube, man hat eine Mannschaft gesehen, die gegen vermeintlichen oder ein vermeintliches Top-Team wirklich einen klasse Auftritt hingelegt hat. Man ist zwar früh in Rückstand gegangen, aber danach war man eigentlich gut in der Partie. Hat dann, glaube ich, auch völlig verdient ein 1-1 gemacht. Klar, kurz vor der Halbzeit durch ein Eigentor, aber ich glaube, das war schon verdient. Und in der zweiten Halbzeit, muss man wirklich sagen, war der VfL voll da. Wenn ich an die Riesenchance von Marto Spero mich erinnere, der frei auf den Torwart zuläuft, im Prinzip nur querlegen muss, da ein schlechtes Timing hat, dann steht 2-1, dann hast du das Spiel nicht unverdient gedreht. Aber so ist es dann eben, wenn du gegen eine Top-Mannschaft spielst, kurz danach kriegst du das 2-1 gegen dich. Und dann war der VfL zwar auch noch da, aber da muss man sagen, hat der BVB das vermeintlich ordentlich runtergespielt. Es war ein guter Auftritt, klar, keine Punkte, aber das ist der Trend der letzten Wochen, glaube ich, beim VfL. Man tritt sehr, sehr stabil auf, man hat weder Ausreißer nach oben noch nach unten, sondern man spielt das, was man kann. Und wenn man auf die Tabelle schaut, ist auch alles in Ordnung mit den Auftritten. Wenn man das konserviert für die nächste Woche, hat man auch weiterhin nichts mit dem Abstieg zu tun.
72 Minuten, erst hast du 2-1 gekriegt, du hast die Chancen zwischenzeitlich angesprochen. Es war mehr drin, aber unterm Strich, Fabi, der BVB jetzt drittes Spiel in diesem Jahr, dritter Sieg. Die Art und Weise hat Edin Terzic gerade in der ersten Halbzeit nicht so gut gefallen, zweite Halbzeit wurde es dann besser. Man muss mit Sicherheit auch die angeschlagenen Spieler, die an dem Spieltag nicht gespielt haben, unter anderem Julian Brandt, noch mit reinnehmen. Hat man dann, glaube ich, beim Spiel des BVBs auch an der einen oder anderen Stelle dann schon gesehen, dass da der ein oder andere Leistungsträger gefehlt hat. Oder auch erst später reingekommen ist mit Gittens dann.
Ja, ich tue mich halt tatsächlich auch ein bisschen schwer, weil ich glaube, die drei Spiele jetzt zum Rückrundenauftakt
waren dankbar.
Und sind jetzt nicht der Maßstab, wo ich letztendlich anlegen muss, um Borussia Dortmund zu bewerten. Es gab auch die Bayern, die gegen Bremen verloren haben, aber in der Situation, in der sich die Dortmunder befanden, dass du dir halt keinen Ausrutscher mehr erlauben und hattest, glaube ich, ein denkbar leichtes beziehungsweise machbares Auftaktprogramm. Und klar, am Ende des Tages muss man auch die Spiele erstmal gewinnen. Du hast mit Sicherheit auch den ein oder anderen Lichtblick. Aber für mich hat das Spiel am Sonntag eins offenbart, und zwar, dass die Dortmunder noch nicht so weit sind, wie sie vielleicht gern selber sein wollten. Weil die Bochumer das über weite Strecken des Spiels wirklich sehr, sehr gut gemacht haben. Auch in der Art und Weise, dass sie die Dortmunder immer wieder unter Druck gesetzt haben, so wie beim Ausgleich beispielsweise. Und die Dortmunder immer wieder vor Probleme gestellt haben. Und klar, auf Strecke gesehen ist da natürlich bei der Dortmunder Mannschaft mehr individuelle Qualität auf dem Platz, die dann in der einen oder anderen Situation eben spielentscheidend sein kann. Das ist aber gegen eine Mannschaft, die vorne in der Tabelle mitspielt, dann aber auch sehr wahrscheinlich zu wenig. Und deswegen wird spannend sein, wie sich das Ganze in den Folgewochen entwickelt.
Ja, und vor 3 Wochen noch 7 oder 8 Punkte auf Platz 4 Rückstand gehabt, ne? Und jetzt auf einmal 3 Punkte Vorsprung und wieder Platz auf Platz 4. Könnte
da schlecht hat natürlich aber auch die Leipziger Mannschaft natürlich auch ein Stück weit mitgespielt. Und tatsächlich muss ich ja wirklich sagen, wenn es um die Dortmunder geht, ich freue mich auf den Freitagabend eigentlich, würde ich mir lieben gern anschauen. Ich bin aber tatsächlich schon wieder mit dir unterwegs, glaube ich zumindest, oder zumindest war es so ausgemacht. Wir sind nämlich beim Eishockey, ne?
Ja, das ist zumindest noch der Plan, ja.
Okay, da dann sind jetzt alle Zuschauer live mit dabei, wie Tobi sein Versprechen nicht halten kann. Nein, Spaß beiseite.
Das klärt sich noch im Laufe der nächsten Tage.
Du, das ist kein Problem, Tobi. Wenn wir jetzt zum Eishockey gehen, dann können wir hier abends das Fußballspiel anschauen, weil ich glaube, das wird tatsächlich ein Charaktertest. Weil ich glaube, wo wir jetzt an dem Punkt sind, ich glaube, das darf ich auch noch sagen, die Heidenheimer, keinerlei Druck nach hinten, können frei aufspielen zu Hause. Ich glaube, für die ganze Stadt, wenn man Heidenheim so nennen darf, ein Feiertag, die Dortmunder am Freitagabend zu begrüßen. Und das ist wirklich ein Charaktertest. Keine Frage, die Dortmunder müssten normalerweise gewinnen, aber es wird ein Test.
Um jetzt mal direkt noch eine Parallele wieder herzuziehen, vielleicht sollten wir das hier wirklich machen, Fabi, weil ich glaube, das letzte Spiel, was wir zwischen den beiden verfolgt haben, jetzt lass mich mal kurz nachgucken, war auch ein Freitagabend, da waren wir, glaube ich, auch in der Altstadt und da sind die Heidenheimer doch, glaube ich, nach dem 2:0 Rückstand noch zurückgekommen, ne? Meine ich.
Ja,
Ist
das
nicht
stand 2-0 Dortmund und dann ging es 2-2
2:2
aus.
aus, genau, ja, vielleicht ist das ja ein gutes Omen. Vielleicht wäre das
Ich
auch eine
gehe mit,
Option.
ich gehe auch gerne mit dir in die Altstadt.
So, jetzt haben wir schon mal zwei Optionen, dann schauen wir mal, zu was wir uns dann letztendlich.
Wir könnten uns auch zum Rommelspielen treffen, wie alte Leute, können wir auch machen.
So, bevor wir jetzt weiter hier in irgendwelchen Planungen versanden, die Nachricht schlechthin am, wann war es? Sonntag ploppte sie auf, um jetzt den Bundesligaspieltag schon mal abzuhaken.
Freitag.
Freitag? War es Freitag schon?
Also wenn du von Jürgen Klopp sprichst, dann
War es
war es Freitag.
Freitag?
Ja.
Wie habt ihr die Nachricht aufgenommen?
Am Freitag oder am Sonntag?
Sonntag war ja auch noch eine Nachricht, da können wir ja auch noch drauf eingehen. Machen wir erstmal Jürgen Klopp, Fabi Sörn.
Ja, ich war schon überraschend. Ich glaube, man konnte es nicht unbedingt kommen sehen. Gerade wenn man sich auch die Mannschaft anschaut. Sie ist ja wirklich auch für die Zukunft ganz gut aufgestellt. Ja, aber ich glaube, so ist Jürgen Klopp. Er hinterlässt wirklich was Großes am Ende der Saison. Und ich glaube, über die Qualität von Jürgen Klopp als Trainer müssen wir nicht reden. Super Typ. Und man wünscht ihm natürlich dann jetzt auch noch einen krönenden Abschluss. Der Saison hat, glaube ich, noch die Chance auf 4 Titel, wenn ich mich nicht irre. Hoffen wir mal, dass da ein paar noch bei rumkommen.
Und Fabi, deine Aufgabe ist es jetzt, nach dem Sabbatjahr, was Jürgen Klopp einlegen möchte, wo schlägt er danach seine Zelte auf? Ist es die Säbener Straße? Ist es die Nationalmannschaft? Oder ist es ganz woanders?
Also erstmal würde ich auch noch sagen, was Sie gerne sagen, was ich von der Nachricht halte,
Ja.
tatsächlich. Ich finde es einfach authentisch. Ich glaube, so ist er. Ich glaube ihm auch jedes Wort, was er da von sich gegeben hat. Ich persönlich oder eigentlich auch wir alle können unfassbar dankbar sein, wie er uns in England oder in der Premier League auch repräsentiert hat. Da können wir wirklich stolz drauf sein. Ich wünsche mir auch für ihn, dass er wirklich Pause macht, dass er nicht so schnell irgendwo anders anfängt. Ich schätze ihn auch nicht so ein, dass er irgendwann in der Situation ist, wo er alles annimmt, Hauptsache irgendwas zu bekommen, sondern ich glaube, es wird sehr, sehr gezielt und gewählt werden, was der nächste Schritt sein könnte. Was ich mir vorstellen kann, ehrlich, keine Ahnung. Also ich glaube, Premier League hat er ja ausgeschlossen, Bundesliga ist auch für mich eigentlich de facto No-Go. Es bleibt eigentlich nicht viel übrig, als irgendwo in Italien oder in Spanien vielleicht noch mal ein Spitzenteam zu übernehmen. Aber ich habe keine Ahnung. Ich wünsche ihm nur das Allerbeste und dass er jetzt einfach die Zeit genießt, die er mit seiner Familie hat.
Ja. Und ich glaube, jetzt, wenn man so frühzeitig seine Entscheidung bekannt gibt, braucht Jürgen Klopp sich keine Sorgen machen, dass seine Mannschaft ihn da jetzt hängen lässt und jetzt die letzten Monate nicht mehr für ernst nehmen. Ich glaube, die werden auch weiterhin bis zum Ende das Gaspedal durchdrücken und da, Sören hat es gerade angesprochen, versuchen möglichst ein, zwei, drei, vier Titel noch als Abschiedsgeschenk für Jürgen Klopp zu holen. Ne? Das wird die Mannschaft von Jürgen Klopp schon machen. So, jetzt haben wir Jürgen Klopp. Meiner Meinung nach, ich tendiere vielleicht Richtung Madrid. Ancelotti für 2 Jahre verlängert. Wäre vielleicht auch eine Option, zumindest eine bessere Option, Sören, als Barca, wo Xavi am Sonntag das Handtuch geschmissen hat.
Ja, und wenn es ja nach Didi Hamann geht, hat sich ja Thomas Tuchel schon in die Position gebracht, bald in Barcelona aufzuschlagen.
Was kommt, was im Übrigen kompletter Nonsens ist. Aber jetzt
Ja.
erst weitermachen.
Stimmt, ja. Ja, also für mich Barcelona fühle ich überhaupt nichts. Dementsprechend hab ich die Nachricht auch hingenommen. Ich glaube, die Saison läuft nicht so unbedingt rund dort. Ein Club, klar, den, glaube ich, viele Trainer übernehmen wollen. Wer es dann wird, das werden wir sehen. Also sicherlich bis zum Saisonende werden es viele Namen sein. Lassen wir uns überraschen.
So, dann haben wir das auch. Und Fabi, ein Name kursierte dann heute auf einmal noch, der schon in den letzten Monaten ein bisschen in Vergessenheit geraten war. Hansi Flick tauchte auf einmal wieder auf.
Ich würde es denen nicht wünschen, ja, hoffentlich. Tatsächlich bin ich auch komplett bei Sören. Also Barca gibt mir gar nichts, ist mir vollkommen egal. Xavi ist für mich ein Spieler, der für immer in Erinnerung bleibt, aber als Trainer gibt es mir auch nichts. Von daher bin ich wirklich komplett, Sören, wie hast du es genannt? Unberührt, glaube ich, oder?
Fühlt's gar nichts, das ist gut.
Genau, ich fühle gar nichts. Und damit wünsche ich Ihnen Hansi Flick von Herzen, ja. Und für ihn natürlich auch. Schöne Stadt, definitiv.
Und für Xavi geht es vielleicht dann, wer weiß, Richtung Saudi-Arabien oder so, wer
Ja,
weiß, welche
super.
Beträge da wieder auf den Tisch
Ich meine,
kommen.
er kam ja aus der Ecke.
Eben, eben.
Und kann er ja da auch mit Sicherheit seinen Lebensunterhalt wiederverdienen. Möglichkeiten wird es geben. Ist er nicht auch Botschafter, glaube ich, da irgendwo bei Katar? Kann das sein?
Könnte sein.
Sind
Ja,
sie doch alle
sind
irgendwo,
sie alle,
oder?
hängen sie irgendwie mit drin, genau.
Die ehemaligen Weltmeister.
So, und zum Abschluss der heutigen Folge, bevor wir es vergessen, unser Gewinner des Spieltages.
Da kann es nur einen geben. Ich will meinen aber als letzter sagen.
Okay, dann greife ich mal vorweg. Ich würde Tobias Krull nehmen. Bist du einfach mal beim Fußball? Willst dir schön ein paar Bierchen trinken, dir gut gehen lassen und auf einmal wird nach einem Schiedsrichter verlangt und du kommst auf die dümmste Idee überhaupt und hebst die Hand und zack, bist du dann mal eben noch als
Bundesliga-Schiedsrichter.
Bundesliga-Schiedsrichter mit dabei. Hat er gut gemacht und wie ich heute gehört hatte im Podcast, war er ja schon mal beim VfL Wolfsburg da auch ein bisschen mit aktiv, hatte unter anderem mit Marcel Schäfer schon und Schinzelotz irgendwie zusammengespielt. Also man kannte sich und ja, war jetzt nicht so ungewohnt für ihn, wie er sagte.
Also für mich ist es der VfB Stuttgart, weil ich bin nicht bei euch, sondern ich sage VfB Stuttgart, wenn du die Leipziger so in Grund und Boden spielst, definitiv ein Gewinner.
Ja, und für mich ganz klar Dennis Undaf, weil ich einfach finde, dass der Kerl, der ist unfassbar sympathisch, ich finde es auch immer recht erfrischend, wenn er vor dem Mikrofon steht, dass es ehrlich ist, es ist authentisch. Ich glaube, ja, in einer gewissen Hinsicht, immer wenn ich ihn sprechen höre, erinnert er mich in gewissen Zügen auch so ein bisschen an Lukas Podolski, auch so wie er ein bisschen, ja doch, von so wie er spricht, er ist einfach ehrlich. Ist ein richtig geiler Kicker und ja, für mich einfach der Gewinner des Spieltags durch seinen Dreierpack und beide Daumen gedrückt, dass er hoffentlich bald den Adler auf der Brust trägt.
Ja, momentan in Pole Position, würde ich sagen. So,
Ja,
und
man muss natürlich auch fairerweise sagen, also das ist jetzt nicht schmälernd gemeint, aber die Konkurrenz, Niklas Füllkrug, Marvin Ducksch,
Behrens,
Behrens,
ne, das war's
ich
schon,
glaube,
ne?
da kannst du dich auch tatsächlich in einem EM-Jahr im Zweifel auch durchsetzen,
Ja.
um es mal so auszudrücken.
Ja, apropos durchsetzen sollen, für dich geht es jetzt wahrscheinlich Schlag auf Schlag weiter mit der Baller League. Da haben wir heute leider keine Zeit
Absolut.
für gehabt.
Ja, absolut. Es wird ein langer Tag noch, beziehungsweise langer Abend. Topspiel heute Abend um 23:10 Uhr, Eintracht Spandau gegen Hardstark Royal. Unter anderem mit Ivica Olic und Raphael, der ja lange Zeit in Gladbach
Aber
gespielt hat.
jetzt darf ich mal eine Frage dazu stellen.
Ja.
Jetzt finden ja dieses neue Format, finden ja so viele Leute wirklich cool. mag auch sein, geben wirklich das Seine. Aber ein ganzes Land demonstriert gegen Montagsspiele, aber wenn so ein Ding zwischen, wie sagt man da, ausgedienten Fußballprofis im Mix mit irgendwelchen Amateuren oder Influencern um 23:10 Uhr stattfindet, da schaltet man dann ein. Es ist auch gar nicht wertend gemeint, aber ich finde das irgendwie alles ein bisschen strange.
Das ist eine andere Zielgruppe, hör mal. Da sind keine Auswärtsfahrer drunter, da wird nur das Handy angemacht und los geht's.
Ja, aber du weißt, was ich meine, Tobi,
Ja,
oder? Also,
total.
okay, gut. Sören schaut sich's an. Vielleicht kannst du ja mal nächste Woche vielleicht einfach mal so ein bisschen so ein Fazit für 2, 3 Minuten in den Podcast reinbringen. Weil ich meine, wir haben ja, der Großteil unserer Hörer wird wahrscheinlich auch Fußballromantik verkörpern. Von daher wäre es mal was Neues und Erfrischendes, Tobi, oder?
Ja, ich möchte aber schon zwei Sätze dazu sagen. Nachdem ich mich da von Sören habe breitschlagen lassen, habe ich da letzte Woche tatsächlich mal 10 Minuten reingeguckt und ich bin mehr als enttäuscht, weil ich hatte mir als leidenschaftlicher Cageball-Spieler eigentlich erhofft, dass da die Banden direkt quasi am Spielfeld stehen, aber es wird ja sogar noch mit Aus und Ecke und allem drum und dran gespielt. Also, nee, finde ich nicht so cool. Fand
Also
ich schon ein fettes Minus.
ich versuche ja wirklich, habe jetzt letzte Woche versucht schon Karten zu bekommen diese Woche.
Wo
Also ich
spielen
versuche
denn
wirklich
überhaupt?
in Köln spielen,
Ach
ne?
so, in Köln.
Ja. Und
Wo
also
genau?
wenn ich Karten bekomme, Motor Drome heißt das so in Köln, Motor Drome,
Okay.
irgendwie so. Ja,
Ah, ja.
dann gehen wir mal dahin.
Aber nicht an dem Montag um 23 Uhr, da liege ich schon im Bett und schlafe. Das kann ich nicht sagen.
Geht ja schon um 18 Uhr los.
Und okay, dann bitte die frühe Vorstellung bis 20 Uhr, dass ich um
Ja.
21 Uhr im Bett liege.
Also, ihr hört, die Baller League wird uns auch in den nächsten Wochen auf Trab halten.
Du kannst uns ja auch nach Spanien einladen zur, wie heißt die Liga? Tobi,
Kings
Kings
League.
League?
Kings League. Kings League.
Ja, da ist immerhin das Wetter noch schöner als in Köln.
Ja, also dann doch lieber einen Freitagabend beim Eishockey oder einen Altstadtbesuch, Fabi, ne? In diesem
Ja,
Sinne würde ich
oder?
sagen.
Genau, dann
Schauen
hat
wir
wieder
mal.
immer Spaß gemacht. Dann wünschen wir allen unseren Hörern eine schöne Woche. Und wir würden uns natürlich auch wieder über ein bisschen mehr Feedback freuen. Ich glaube, in letzter Zeit war es ein bisschen weniger. Von
Ruhig
daher,
geworden, ja.
ja, schießt gerne mal wieder auf uns ein.
Genau. Bis dahin, schöne Restwoche noch.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Anpfiff 15:30 Uhr, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.